AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz, das bin ich, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und Banking. Heute, lieber Sascha, wird's spooky, denn ich gucke auf den Kalender, es ist Halloween, also unsere Halloween-Folge. Ich bin etwas enttäuscht, dass ich keinen Kürbis sehe, aber gut, du hast trotzdem spannende, unheimliche Nachrichten mitgebracht.
Ich sehe einen Kürbis, hat eine Mütze auf und eine neue Brille, steht vor mir und heißt Mike. Genau, wir hätten echt mal so ein bisschen heute wirklich die Spooky-Sachen aufnehmen sollen. Und was mir jetzt nach Episode 26 Anmoderation auffällt, wir brauchen, glaube ich, mal wieder eine neue Anmoderation. Aber vielleicht machen wir das ab Episode 30, wenn wir uns an den Jahresendspurt nähern. Genau, wir haben ja letztes Mal eine Deep-Dive-Folge aufgenommen zum Thema Digital Identity. Die kam ein bisschen früher diese Woche, die haben wir am Wochenende aufgenommen, am Ende von meinem Urlaub letzte Woche. Und ich habe richtig viel Feedback dazu bekommen, auch tatsächlich, dass das gewünscht ist, genau solche Folgen halt irgendwie auch mehr zu machen und am allerliebsten im Wechsel mit News. Deswegen haben wir heute keinen Deep Dive, sondern wir haben News mitgebracht, vor allem irgendwie von den großen typischen Verdächtigen, also die Google, Amazon, Facebook, Meta vielmehr. Ein bisschen was aus dem Banking-Bereich und ich würde sagen, ich starte einfach mal los. Genau, weil ganz viel gibt's auf jeden Fall von Meta. Ich glaube, du hast auch ein bisschen was. Aber was die jetzt gemacht haben, ist, die haben ein neues Open-Source-Tool namens Notebook Llama veröffentlicht, was quasi auf dem Google-Podcast-Feature Notebook LM so ein bisschen zumindest auf der Idee basiert, die du ja, glaube ich, vor 2 oder 3 Episoden mal hier vorgestellt hast. Weil jetzt kann Meta damit auch Texte in ein dynamisches und vor allem podcastartiges Format überführen. Und damit haben sie jetzt erstmal Entwicklern, ja, ich würde sagen, einen flexiblen und auch Open-Source-Podcast-Generator zur Verfügung gestellt. Es ist über GitHub erreichbar aktuell und es bietet damit dann am Ende auch Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Kontrolle über ihre Daten zu behalten und hatten eine ganze Menge an unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, zumindest haben sie das vor. Es gibt erste Tests und die sind noch so ein bisschen ruckelig, also ist noch nicht so attraktiv wie bei Google. Das Ergebnis klingt wohl noch deutlich hölzerner oder more robotic, wurde es beschrieben auf Hugging Face. Aber wie immer gilt, dass auch dieses Modell natürlich ein paar Wochen einfach braucht, um besser zu werden. Und es ist vor allem Open Source, das heißt, es ist nicht so ein proprietäres Vorgehen, wie Google das macht. Ich finde das sehr, sehr positiv und ich finde auch, damit bietet Meta einfach eine flexiblere Alternative zu diesen typischen proprietären KI-Modellen und baut auch auf eine kollaborative Plattform. Noch ist es nicht in Deutsch verfügbar, ausschließlich auf Englisch, das heißt, wir müssen wie immer warten, aber ich werde es auf jeden Fall testen, weil ich finde diese Idee, dass du dir alles Mögliche einfach, egal ob es eine Website ist, eine URL, ein Research Paper, weiß der Teufel was, eine Präsentation, in ein spannendes Podcast-Format bringen kannst, um dich auf eine andere Art und Weise zu unterhalten oder unterwegs im Auto, auf dem Fahrrad, beim Laufen dir das vorlesen lassen kannst, finde ich richtig cool.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, du hast es ja eben gesagt, also es gibt bereits den Case, den kann man sich anschauen, jetzt nicht nur, wenn man irgendwie Entwickler ist und auf Hugging Face, wo wir uns so rumtreiben, sondern es gibt ja von Google das Notebook LM und da kann man sich in der Tat schon seine eigenen Podcasts sozusagen zusammenstellen. Also wir machen uns quasi gerade arbeitslos. Aber was ich halt total cool daran finde, ist, anders als das, was Meta jetzt veröffentlicht hat, richtigerweise noch ein bisschen hölzern, wobei sie ja auch gesagt haben, das kommt, das wird besser im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Es ist halt total krass, was Google da gebaut hat. Denn du kannst dir wirklich deinen eigenen Nachrichten- oder Themenkanal zusammenstellen. Und das hört sich schon ziemlich cool an. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, mich interessiert jetzt irgendwie ein Thema, was jetzt podcastmäßig noch gar nicht abgedeckt ist, keine Ahnung was, dann kannst du dir da wirklich was zusammenstellen und das ist schon cool. Und das hat, wie so viele Themen, echt krasse Auswirkungen, weil wir sind nach wie vor at the beginning sozusagen und dafür ist das schon ziemlich gut. Was noch fehlt, ist so das ganze Thema Interaktivität, also dieses, wie wir das machen, wir unterbrechen uns, wir beschimpfen uns, das passiert da natürlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja auch irgendwann.
Wenn das unser Alleinstellungsmerkmal ist, müssen wir es deutlich öfter machen.
Ich hörte davon, dass das sehr wohlwollend angenommen wird, dass wir uns permanent unterbrechen und uns beide absolut maximal nicht ernst nehmen. Wobei für die Hörenden und da draußen, wir nehmen uns ernst. Das ist so ein bisschen, die Älteren werden noch Günther Netzer und wie hieß der andere, Delling kennen, die sich ja beim Fußball kommentieren auch immer regelmäßig auf die Schippe genommen haben. Einziger Unterschied, wir sitzen uns nicht.
Noch nicht.
Noch
gleich nach der Folge.
Herr Dewald, bitte.
Genau, ich habe noch was von, nee, du hast noch was von Meta, oder?
Ich habe noch was von Meta, genau, da mache ich weiter. Ja. Ja, Suchmaschine, genau, die arbeiten an einer Suchmaschine. Warum tun sie das? Weil sie natürlich jetzt ein Momentum erkennen, also Meta. Wir beide, Sascha, wir sind ja schon große Fans und regelmäßige Nutzer von Perplexity. Und in der Tat haben wir das ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass Perplexity löst so die klassische Suchmaschine ein Stück weit ab, also in dem Fall Google. Bing habe ich eh nie. Von der Seite kann man schon sagen, dass das Thema sich gerade verändert. Also ne, wir suchen, also Informationen werden anders an uns herangetragen. Und Meta erkennt quasi dieses Momentum und denkt sich, naja, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und arbeitet daran, quasi eine Suchmaschine zu erstellen, um Menschen Informationen ja leichter zugänglich zu machen, und integriert ist das oder soll es werden in allen Chatbots, die Meta so anbietet. Also überall, wo Meta drin ist, später WhatsApp und Co., wird man dann suchen können, und das baut man jetzt gerade oder möchte man vielmehr bauen.
Na, die sind halt hardcore abhängig in ihrem Meta-KI-Bot von Google und von Microsoft Bing, wo sie quasi alles zu aktuellen Nachrichten und Ereignissen immer mit drin haben. Und ich glaube, genau diese Abhängigkeit wollen sie jetzt rausnehmen und deswegen halt irgendwie selber eine Suchmaschine für ihre eigenen Services entwickeln. Also ich glaube, es ist ein smarter Move. Ob es noch so relevant ist, das dann irgendwie auch in der Art und Weise der Suche zu verarbeiten, mal sehen. Aber haben wir ja auch gerade neulich drüber gesprochen, dass Perplexity genau das jetzt auch macht und so ein bisschen in diesen von Google dominierten Suchmarkt quasi reingeiten will. Genau, gehen wir direkt zu Google. Die arbeiten jetzt laut Insidern an einem Project Jarvis, nennt sich das. Das ist ein KI-Agent, der in der Lage sein soll, so ganz alltägliche Aufgaben im guten alten Internetbrowser zu übernehmen für dich und damit quasi Kundinnen und Kunden bei total einfachen und routinemäßigen Alltagsaufgaben zu unterstützen. Das ist beim Einkaufen, das ist typische Recherche, die du so hast, oder tatsächlich beim Buchen von Reisen. Und da gibt's einen guten Link auf The Information, das ist ein Tech-Blog, den wir auch gerne mal verlinken. Und nachdem soll Jarvis bereits im Dezember diesen Jahres vorgestellt werden. Ein genaues Datum und wo das Ganze veröffentlicht werden soll, gibt's noch nicht. Aber es steht drinnen, dass das eigentliche Ziel wirklich sein soll, alltägliche und webbasierte Aufgaben komplett zu automatisieren. Und dabei soll es einen Agent geben, der arbeitet so ähnlich wie auch der von Microsoft, den haben wir ja auch schon mal vorgestellt, also der auf Copilot basierte Konkurrent, indem er einfach kontinuierlich Screenshots vom Bildschirm aufnimmt und diese dann im Hintergrund analysiert, um Aktionen wie, keine Ahnung, Klicken auf den Button oder das Eingeben von Text direkt live dabei zu lernen und dann selbstständig mehr und mehr ins proaktive Doing reinzukommen. Und diese Interaktionen erfolgen dann wohl mit einer Verzögerung von nur sehr wenigen Sekunden zwischen den Aktionen. Ich glaube, bei Copilot haben sie damals gesagt, es sind 2 Sekunden. Ich glaube, aktuell sind es 5, weil das Buffering krass viel Traffic auch kostet. Und die wollen das tatsächlich auch auf 2 bis 3 Sekunden hier gehen bei Google. Und ich glaube halt auch, das zeigt mal wieder, dass dieser Wettbewerb um KI-gestützte Agenten, die dann komplexe Aufgaben auf Knopfdruck übernehmen, sich immer weiter zuspitzt. Und das, wie gesagt, das Konkurrenzprodukt von Microsoft, also der Copilot, der soll sich ja auch bald mit den Nutzern über die Inhalte von Websites dann direkt unterhalten können, die sie dann besucht haben. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass Apple Intelligence ab Mitte 25 zumindest das auch plant, zumindest die Inhalte vom Webbrowser mit einzuspeisen.
Also was jetzt schon geht bei Apple Intelligence sieht schon, was auf deinem Display ist. Also das funktioniert schon. Und eine Webseite ist ja letztendlich auch nicht so viel anders, wobei natürlich da man noch scrollen muss und so weiter. Ich finde es total krass, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja AI in Finance sind. Und Finance hat ganz viel mit natürlich auch Banking, mit Investment und Co. zu tun. Und wenn ich natürlich sehe, was die Person gerade so alles treibt, kann man natürlich irgendwann auch entsprechende Empfehlungen ausgeben. Also wenn ich jetzt bei ImmoScout unterwegs bin, ja, als mal so gesponnen und ja, Copilot oder in dem Fall Jarvis, lustiger Name übrigens für alle Avenger-Freunde da draußen oder Superhelden-Film-Fans, dann liegt es ja total nahe, dass mir Jarvis dann sagt, pass mal auf, ich habe gerade gesehen, die DKB beispielsweise oder aber die Sparkassen bieten gerade eine interessante Immobilienfinanzierung an. Du bist doch hier gerade am Gucken. Das sind natürlich tolle Use Cases, die total naheliegend. Auf der anderen Seite natürlich auch wiederum spooky, Stichwort Halloween. Ich weiß noch nicht, ob ich das cool finde, wenn beispielsweise Jarvis oder irgendwann von Amazon ein entsprechendes Tool weiß, was ich tue und mir permanent irgendwelche Sachen in den Warenkorb legt oder aber vielleicht auch schon bestellt. Das wäre dann so die Downside. Aber nachvollziehbar, dass man an solchen Themen arbeitet. Das Krasse ist, Sascha, wir hatten das ja letzte Woche auch mit Claude von Anthropic, dieses ganze Thema Automatisierung. Also ich komme immer mehr zu dem Punkt, dass wir irgendwann wirklich vor dem Rechner sitzen. Ich weiß auch gar nicht, ob es da noch ein Rechner ist, ehrlicherweise. Wo du nur noch sagst, ja, mach halt, ja, füll das PDF aus. Und man ist irgendwie nur noch am Scrollen und am Informationen irgendwie konsumieren. Und hinten raus die Arbeit, die macht dann ja der Co-Pilot Jarvis oder wer auch immer.
Das ist auch so ein Großvaterwort von dir, ne? Rechner. So, ich sehe dich immer mit so einem alten Rechenschieber irgendwie, so einem Abakus irgendwie noch vor dir sitzen. Nee, aber also du hast ja recht, ne? Mit diesem ganzen Workflow-Automatisierungsthema.
Wie denn? Also was sagt man denn? PC?
Es gibt, glaube ich, genau, PC ist dann schon fast 1985, ja, und Windows 3.1 stark.
Durchgehe jetzt.
Wir machen nochmal ein Glossar für dich auf, so. Boomer, Gen Z, glaube ich. Aber ist ja okay, wir brauchen ja auch ein paar Boomer irgendwie als Hörer, von daher bilden wir die Generation hier, glaube ich, ganz gut ab. Was ich ja ganz doll hoffe bei diesem ganzen Zeug, was wir letzte Woche diskutiert haben, auch lange zum Thema Agentic AI, dass jetzt quasi nach dieser Phase der trivialen Chatbots nun die Ära von diesen KI-Agenten wirklich beginnt, die nicht nur sagen, okay, ne, der Mike hat mir einen Prompt geschrieben und jetzt durchsuche ich dieses Research Paper genau danach, sondern ich kann ganz viele Aufgaben aneinander bündeln und der erkennt irgendwann, das ist jetzt kein wirkliches Denken, aber tatsächlich einfach in der Folgekonstellation, dass daraus halt auch ein Call to Action oder irgendein Task generiert werden muss, wie bei einer Reisebuchung zum Beispiel. Oder wenn er das in irgendwas in deinem Kalender sieht, dass daraus tatsächlich automatisierter Task entsteht. Ne? Ich glaube, die klassischen Bedenken, die können wir jetzt hier auch nicht wegwischen. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge. Also wie datenschutzkonform ist es eigentlich, wenn dein AI-Agent quasi permanent Screenshots von deinem Bildschirm macht? Die müssen ja irgendwo auch gestort werden. Bei Apple Intelligence hätte ich jetzt die Hoffnung, dass das irgendwie halbwegs lokal oder hundertprozentig lokal zumindest erfolgt. Bei Google und Co. würde ich darauf jetzt ganz sicher nicht wetten.
Aber auch hier, ne, das Thema Datenschutz ist ja letztendlich alles, habe ich mal gelernt von schlauen Anwälten, etwas, was man abfragen kann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der Nutzen bei den Menschen da draußen so groß ist, das erinnert mich so ein bisschen an die Facebook-Challenge, ja, welches Eichhörnchen oder welcher Eichhörnchen-Typ bist du? Ja, da klicken die Leute auch drauf, auf 7 Meter lange Datenschutzbestimmungen und geben alle ihre Bilder und keine Ahnung was frei, nur um zu erfahren, ob ich jetzt ein graues oder ein braunes Eichhörnchen bin. Also das ist alles immer eine Frage des Case dahinter. Aber ja, das Thema Datenschutz, und wir haben ja in Europa zumindest den EU-AI-Act, der dazu führt, dass wir zumindest mal später dazu zu solchen Themen dann kommen. Apple Intelligence soll ja jetzt tatsächlich dann im nächsten Jahr doch nach Europa kommen. Ich glaube, April 2025 ist es dann soweit. Das hat natürlich durch so eine Regulatorik oder hat mit solch einer Regulatorik zu tun. Und ich finde es gut, dass es das gibt und hoffe auch, dass bei solchen neuen Agenten uns Europa oder die Regulatorik ein Stück weit zumindest schützt, nicht stützt, schützt, wollte ich sagen, genau.
Ja, gehen wir mal einen Schritt ins Banking wieder rein. Ja, wir nennen uns ja AI in Finance und so wahnsinnig viele Themen waren es jetzt in den letzten 2-3 Wochen so gar nicht. Aber es gibt was vom amerikanischen Bankengigant, kann man sagen, Morgan Stanley. Die haben diese Woche etwas gestartet, das nennt sich Ask Research GPT. Das ist auch eine generative KI, die die Nutzung und die Analyse von Research für Investmentbanking neu aufstellen soll. Und auch wieder die gesamte Kette des Investmentbankings durch. Also vom Research über den Vertrieb in den eigentlichen Handel hinein. Und diese KI soll dann erstmal auf OpenAI's GPT-4 basieren und die soll am Ende Mitarbeitern dabei helfen, diese vielen, vielen Forschungsberichte im Investmentbanking effizienter zu analysieren und zusammenzufassen. 2023 hat Morgan Stanley wohl analysiert selbst, haben sie 70.000 Forschungsberichte von einfach Junior Analysts und Business Analysts halt irgendwie durchforsten lassen und dann versucht auch halbwegs aktuell zusammenzufassen, aber das ist ja niemals in Echtzeit und wahrscheinlich auch immer so ein bisschen subjektiv geprägt. Und die Plattform ermöglicht es dabei jetzt quasi direkten Zugriff innerhalb von diesen typischen täglichen Workflows, die so ein Investmentbanker da hat im Handelsraum, auf eine Vielzahl von Produktivitätstools noch einzubinden. Und zum Beispiel sollen in dem ersten Schritt dann auch automatische E-Mail-Entwürfe mit diesen ganzen verlinkten Quellen, die gefunden werden durch die eigene AI, dann erstellt werden, sodass die Mitarbeitenden nur noch die Analysen einfach direkt mit den Kunden teilen können, ohne dass sie sich die selber ganz ausführlich zu Gemüte führen müssen. Ja, so ein bisschen wie bei Perplexity, dass auch der Zugriff auf die Originaldaten und auf die Primärquellen dann erhalten bleibt. Trotzdem ist es natürlich, ich meine, wir reden hier über Finanzdaten, wo dann meistens dann auch echte Investmententscheidungen im Investmentbanking und im Asset Management natürlich raus resultieren. Das heißt, das muss wirklich Hand und Fuß haben und eindeutig und einzigartig sein. Aber ich glaube, gerade dieser zeitliche Vorsprung ist auch etwas, wo sich gerade die ganzen großen Investmentbanken drumherum versammeln. Und laut Morgan Stanley hat die KI bereits jetzt die Effizienz erheblich gesteigert. Müssen sie wahrscheinlich auch sagen, sonst würde es niemand mehr benutzen. Aber was sie jetzt zumindest bekannt gegeben haben in der Pressemitteilung diese Woche, war, dass der Vertrieb die Kundenanfragen wohl 10-mal schneller beantworten kann als vorher. Und wohl auch die Nutzung ihres neuen Modells hat sich im Vergleich zu früheren Machine Learning-Lösungen verdreifacht. Was vor allem, glaube ich, zeigt, beziehungsweise ne, per Pressemitteilung zeigen soll, dass die Mitarbeiter das Tool schätzen und es zumindest vermehrt einsetzen.
Ich sage nur ja. Kann nichts Sinnstiftendes so beitragen, aber es geht weiter, nämlich nicht ganz im Banken, aber im, wie sagt man, im Regierungsumfeld. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es war nämlich letzte Woche ein KI oder vielmehr ein Digitalisierungsgipfel, hieß das schöne Ding, von der Bundesregierung. Also der Digitalgipfel 2024 war letzte Woche. Unter anderem waren Habeck und Dr. Wissing vor Ort. Und was möchte man, dass Deutschland nämlich nicht nur KI-Vorreiter, sondern ehrlicherweise sogar KI-Standort in Europa wird? Das finde ich ein bisschen lustig, weil ich habe mal gelernt, ich will Kinder kommen in die Suppe. Also man kann immer ganz viel wollen und ehrlicherweise, wenn wir uns so die digitale Agenda und auch ja die Digitalisierung in Deutschland ganz generell anschauen, wir hatten ja letzte Woche in unserem Podcast über das Thema digitale Identitäten gesprochen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir diesen Case genannt haben, das ist die digitale Behörde in Berlin. Ich glaube, wir haben kurz drüber gesprochen, wie traurig es eigentlich aussieht beim Thema Digitalisierung. Und die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer unter uns wissen, wie auch die Abdeckung beim Thema Internet in Deutschland ist, um die Abdeckung bestellt ist. Von der Seite bin ich noch etwas skeptisch, dass man das Ziel, nämlich zum führenden KI-Land in Europa sein möchte, inwiefern man das Ziel erreicht. Ja, also man kann sich immer viel wünschen. To be honest, ich könnte mir vorstellen, dass wir das Ziel vielleicht nicht ganz so schnell erreichen, wie man sich das wünscht. Trotz alledem scheint es angekommen zu sein, dass das Thema künstliche Intelligenz auch für Deutschland ein ganz wichtiges Thema ist.
Ja, zumindest haben sie irgendwie, also sie kamen aus dem Schwärmen nicht raus, der Wissing und der Habeck, und haben wirklich, wie du sagst, das Ziel proklamiert, dass Deutschland der führende KI-Standort in Europa werden soll, mit einem ganz klaren Fokus auf den Mittelstand und auf exzellente Forschungsbedingungen. Ja, dann haben sie, also ich habe das gelesen und ich dachte, okay, das ist irgendwie ein bisschen Postillon. Bin dann irgendwie tiefer eingetaucht und habe dann mir das Video auch einmal angeschaut, wo die, also gefühlt so ein bisschen wirklich, wie formuliere ich das, ohne dass es despektierlich ist. Also keine Ahnung, was die vorher geraucht haben, aber es ist halt wirklich, es ist mir nicht gelungen, Hashtag nicht despektierlich. Aber es ist wirklich krass, sie haben jetzt ein neues Projekt ausgerufen, ja, Mission KI. Mission KI, sagen wir auch ganz klar, Mission KI, es ist nicht Mission AI oder Mission KI, sondern Mission KI. Und die sagen auch, es sollen neue Testzentren geben, die jetzt so diesen praktischen KI-Einsatz fördern. Sie wollen ganz viele Unternehmen bauen, die dann bei rechtlichen und technischen Fragen unterstützen. Und gelingen soll das Ganze vor allem über eine KI-freundliche Gesetzgebung. Was so ganz witzig ist, weil wir haben ja gerade den von dir auch zitierten EU AI Act, der natürlich auch eine nationale Gesetzgebung, genau wie es im Gesetzestext in Brüssel jetzt auch verankert wurde, festgeschrieben hat. Das heißt, so wahnsinnig viel Interpretationsspielraum hast du da nicht. Und wenn wir uns jetzt die letzten Editionen von europäischem Recht anschauen und was die Deutschen daraus gemacht haben, ne, zum Beispiel GDPR mit dem dann doch sehr auch überzogenen Bundesdatenschutzgesetz als Interpretation, dann bin ich maximal skeptisch. Ja, aber die sagen zum Beispiel auch, sie wollen spezielle KI-Zentren bauen. Also zum Beispiel mit dem Ding von, was in Aleph Alpha oder um Aleph Alpha gebaut wurde, um diese dann zu testen und dann auch voranzubringen. Es ist jetzt gerade ein weiteres Testzentrum in Kaiserslautern bereits eröffnet und es sollen jetzt Osnabrück und Berlin Anfang des nächsten Jahres dann auch folgen, wo dann auch entsprechend viel Geld und damit auch Budget und Ressourcen reingepumpt werden.
Ja, ich glaube, da können wir, du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Also das Video ist wirklich, nennen wir es interessant. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, man kann sich mal einer ganzen Folge diesem Thema widmen, nämlich KI-Standort nicht Europa, sondern tatsächlich Deutschland. Und es mangelt ja an ganz, ganz vielen Dingen. Es mangelt an Investitionen, es mangelt an Mut, es mangelt auch an einer freundlichen Gesetzgebung. Du hast es auch wunderbar gesagt. Also wir neigen ja in Deutschland dazu, Gesetzgebung immer so auszulegen, dass sie für teilnehmende Protagonisten, in dem Fall Unternehmen, maximal schwierig sind in der Umsetzung. Also das sind ja Leitplanken und man kann sie ja so auslegen und so auslegen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie immer sehr unternehmensfreundlich auslegen. Aber ganz ehrlich, ich würde vielleicht wirklich mal vorschlagen, lass uns mal zum KI-Standort Deutschland und das ist ja eigentlich was Trauriges, mal eine Folge machen. Auch mal vielleicht zu gucken, welche Player gibt's eigentlich in Deutschland? So viel gibt's ja nicht.
Ein paar. Es wird eine kurze Folge.
10 Minuten fertig. Naja, gut. Lass uns weitermachen. Genau. Du hast eine Nachricht mitgemacht, die Gefahr der Vermenschlichung der KI.
Ja, ich konnte es wieder nicht lassen. Ich bin wieder irgendwie in meinen Rabbit Hole reingestiegen. Und nachdem wir ja in den letzten 2 oder 3 Wochen immer wieder über die Tools wie Replica gesprochen haben, also diese digitalen Begleiter, die sich menschlich anfühlen und dann auch teilweise sogar romantische Beziehungen simulieren können. Und es gibt einfach wirklich eine wachsende Beliebtheit, nicht nur von mir, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern auch die Nutzung der Apps, was halt einfach zeigt, dass immer mehr Menschen dazu bereit sind, emotionale Bindungen mit einer KI einzugehen.
Und da bist du bereit?
Ich bin noch nicht bereit. Noch habe ich emotionale Bindungen mit dir, so wöchentlich.
Gut.
Genau, aber es gibt ja echt viel Kritik und ich habe mich jetzt auch mal so gefragt, warum ist das eigentlich so problematisch? Ja, und da gibt's auch einen schönen Artikel, der das auch ein bisschen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beleuchtet, als wir die letzten 2, 3 Folgen das diskutiert haben. Aber ich glaube, die Konklusion ist, dass wenn wir so KI-typische menschliche Eigenschaften dann auch zuschreiben, ja, dann neigen wir einfach auch natürlich dazu, Gefühle für die zurückzuentwickeln. Ja, und manche Nutzer und Nutzerinnen können sich dann zum Beispiel ganz stark an ihre digitalen Freunde binden, was dann natürlich genau diese ethischen Fragen aufwirft. Weil was passiert denn dann eigentlich, wenn diese Freunde plötzlich verschwinden? Ja, und Freunde setze ich hier im Podcast quasi in Anführungsstrichen, aber das sieht man nicht. Weil, ne, wenn, keine Ahnung, die dann gekündigt werden, aufgekündigt, wenn die Unternehmen hinter der künstlichen Intelligenz ihre Dienste vielleicht sogar einstellen, ja, weil egal wie auch immer, wenn sie verschwinden, diese Bindung mag zwar digital sein, aber die entstandenen Gefühle sind für den Menschen natürlich dann real, also sie werden real ausgelöst. Und wenn wir Empathie, also das eigentliche Mitfühlen mit anderen, ja, Individuen an der Stelle, auf programmierte Funktionen reduzieren, laufen wir natürlich auch immer Gefahr, dass wir ein Stück weit unsere eigene Menschlichkeit dabei verlieren oder dass die zumindest ganz stark standardisiert wird, weil KI kann ja Empathie nicht fühlen, die können das ja nur simulieren. Also die faken das ja nur, wenn man so will, ne? Natürlich auch nicht bewusst, sondern einfach, weil das die Art und Weise der Programmierung ist. Aber wenn wir zu sehr auf KI für emotionale Unterstützung setzen, dann kann es natürlich passieren, dass Menschen, die das extrem dann auch machen, in echten menschlichen Beziehungen dann auch einfach, ne, anders sind. Die sind vielleicht weniger geduldig, weil der Mensch vielleicht dann doch mal ein bisschen nachdenken muss, eine eigene Emotion verarbeiten etc. Und das kann sogar dazu führen, dass wir einfach viel mehr abstumpfen und einfach deutlich weniger empathisch sind.
Es kann sogar dazu führen, dass sich Menschen das Leben nehmen. Denn das ist passiert leider in Florida und da gibt es momentan auch eine Mutter, die Character AI, was genau so ein Unternehmen ist, die sich spezialisiert haben auf emotionale Assistenten. Und dort ist Folgendes passiert, dass sich der 14-jährige Sohn quasi in einen solchen Character, ja, verliebt hat, also auch viel Geld bezahlt hat dafür. Also das ist ein Premium-Abo, hatte der viel Geld, also das stimmt jetzt nicht, aber er hatte ein Premium-Abo. Und diese emotionale Bindung oder vielmehr die Erkenntnis, dass es am Ende dann doch nur irgendwie ein Bot ist, war so traumatisierend, so die Klage, dass sich der 14-Jährige, in der Pubertät befindenden, offensichtlich emotional nicht sonderlich gestärkter Jugendliche, sich dann leider hat das, ja, das Leben genommen. Inwiefern das alles dann am Ende damit zusammenhängt, das müssen andere Menschen entscheiden. Aber was du gerade gesagt hast, es gibt nicht nur die Gefahr dass man reguläre Beziehungen vielleicht nicht mehr, ja, vernünftig leben kann. Es gibt auch, glaube ich, die Gefahr, dass man irgendwann erkennt, dass dieser Chatbot vielleicht doch nur alles Fantasie ist und das kann traumatisierend sein. Also
total. Ja, also ich meine, in diesem speziellen Fall war es ja sogar so, dass das Character AI das irgendwie so gebaut hat, dass es sich wirklich auch als echte Person irgendwie ausgibt, sogar als sogenannter, also als echter Psychotherapeut, ne, und irgendwie als Erwachsener dann auch. Und die haben dann ganz viel hin und her geschrieben und irgendwie ging es dann sogar darum, dass der Junge entsprechend halt irgendwie über potenziellen Suizid dann irgendwie auch mit dem Bot geschrieben hat und dann hat der Jetbot wo reagiert und da gibt es irgendwie auch Screenshots, dass es kein Grund ist, es nicht durchzuziehen. Also es ist nicht nur ein Nicht-Verhindern, sondern also fast schon so ein passiver Aufruf. Ja, also ich will gar nicht so tief in dieses Thema hier aufgehen, wir verlinken, das ist ein Spiegelartikel, tatsächlich sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend geschrieben, aber das zeigt quasi einmal mehr, dass wir einfach diese ganzen übertriebenen Versprechungen, die solche Anbieter machen über echte Empathie, das muss halt einfach reguliert werden und ich glaube grundsätzlich brauchen wir einfach eine ganz klare Regulatorik in diesem Bereich, um dabei zu helfen, so diese emotionale Ausbeutung, die das offensichtlich ist, zu verhindern und diese Nutzerinnen und Nutzer zu schützen.
Und wir, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen in der letzten Folge. Auch hier denke ich wieder daran, dass wir eine Eindeutigkeit brauchen. Also momentan ist das alles noch relativ klar. Ich gehe auf die Webseite von Character AI und im besten Fall weiß ich, das ist jetzt alles nicht echt. Das ist ein Chatbot. Das ist niemand, der mir, also keine echte Person. Aber wenn wir jetzt mal noch ein paar Jahre weiterdenken und mir ein WhatsApp-Kontakt auf einmal sich bei mir meldet und ich nicht mehr weiß oder glaube, das ist ein alter Schulfreund, mit dem ich hier gerade schreibe und in Wirklichkeit ist das irgendwie ein Chatbot, der emotional so gut oder so gut weiß, mir umzugehen, weil er so eine große Empathie entwickelt. Deswegen brauchen wir ganz, ganz dringend eine Eindeutigkeit oder eine eindeutige Markierung, Stichwort digitale Identität, die dann auch klar macht, pass mal auf, lieber Mike, du unterhältst dich zwar jetzt gerade gut mit Sascha, aber das ist nicht der echte Sascha, sondern das ist halt sein Bot, der einfach gerade mehr Zeit hat als der echte Sascha.
Genau, genau. Was wir demnächst auch mal einführen sollten, jetzt unabhängig von dem Thema, ist aber, dass wenn wir Quatsch erzählen, dann gibt es so eine kleine Kaffeekasse von uns beiden. Ich habe ja beim letzten Mal erwähnt, dass ich immer irgendwie das Wort eindeutig völlig falsch verwende. Liebe Grüße an Thilo, der mich mal wieder darauf hinweist. Diesmal hast du es zweimal gemacht. Ja, klar.
Ach so.
Also
ja, stimmt,
grundsätzlich, aber diesmal sogar zweimal. Das haben ja irgendwie hier Freunde, Grüße gehen raus an Jochen und André Bajorath vom Permanent Banking Podcast, die haben doch von Anfang an auch so eine hier Kasse des Vertrauens, wenn sie Schwamm sagen. Genau, also das hat ja André früher tatsächlich sehr inflationär verwendet, mittlerweile gar nicht mehr. Wahrscheinlich muss der irgendwie Jochen das ein oder andere Fass Bier ausgeben dafür.
Was machen wir jetzt auch? Ich glaube, das Haus von Jochen wurde da so finanziert. Ich bin mir nicht sicher. Spaß beiseite. Aber ja, lass uns das einführen. Aber wir können nahtlos weitermachen, weil wir haben ja über das Thema ID gesprochen. Und wenn wir beim Thema ID sind, da lese ich hier gerade das Thema, wie wird es ausgesprochen? Synth-ID?
Ja, es ist Synth, also Synthetisierung oder Syndicate quasi auf ID. Das ist so ein KI-Wasserzeichen. Und es passt total gut auch in das, was wir letzte Woche gemacht haben zum Thema Digital Identity. Google hat jetzt diese Synth-ID-Text veröffentlicht. Das ist also eine neue Technologie, die es dann Entwickler und Entwicklerinnen ermöglichen soll, wirklich unsichtbare Wasserzeichen in KI-generierten Text zu hinterlassen und diese später aber auch wieder erkennbar zu machen. Und da gibt's jetzt in der aktuellen Ausgabe, habe ich es gefunden, vom Fachmagazin Nature, einen Artikel, in dem Forscher von dem Google DeepMind beschrieben haben, wie sie mit Hilfe von Synth-ID Textwasserzeichen in Texte einfügen, die dann zum Beispiel von Gemini-Chatbot verwendet werden. Das heißt, dieses Synth-ID fügt dann subtile Wasserzeichen in die Tokenverteilung eines Textes ein, die dann von der Software erkannt wird, aber von einem Menschen nicht bemerkt werden kann, weil das halt einfach so klein und so subtil ist. Das haben sie mittlerweile auch wieder Open Source verfügbar gemacht, sowohl auf Hugging Face als auch in diesem GenAI Toolkit von Google. Und nach diesem Artikel handelt es sich so um die wirklich erste belastbare Anwendung von einem generativen Textwasserzeichen, was dann, wenn es verwendet wird, jetzt auch im sehr großen Maßstab ausgerollt werden kann, weil es wohl wirklich eine sehr hohe oder Eindeutigkeit an der Stelle halt hat. Also ich meine, wir beide reden ja immer viel über Wasserzeichen und wir beide finden, dass KI-generierte Inhalte immer deutlich klarer identifiziert werden sollten, vor allem natürlich bei der Bekämpfung von Falschinformationen. Wie gesagt, Digital Identity letzte Woche, wenn ihr es noch nicht gehört habt, klare Hörempfehlung, weil da ist es einfach ein riesengroßes Thema.
Wir bewegen uns nicht nur auf Halloween zu, sondern auch ins Jahresende und Weihnachten. Und dort ist ja die Sternenkonstellation des Orion, habe ich gelesen, irgendwie ganz besonders. Und was dazu führt, dass es ein neues LLM geben soll, nämlich von OpenAI mit dem Codenamen Orion. Und das erscheint pünktlich zum zweijährigen Jubiläum. Ich muss zugestehen, ich hätte es gar nicht gedacht, dass wir schon 2 Jahre mit OpenAI rumspielen dürfen.
Krass, ne?
Ja, ist echt 2 Jahre schon. Und das soll 100-mal leistungsfähiger sein als GPT-4. Und woran man arbeitet, ist an der Kombination der unterschiedlichen LLMs. Also wir haben ja GPT-O, wir haben GPT-4.0 und Orion soll im Prinzip, so verstehe ich es zumindest, ich weiß nicht, wie du es verstehst, Best of Both Worlds sein und natürlich sehr viel leistungsfähiger und schneller und umfangreicher. Ich freue mich ehrlicherweise drauf. Ich hoffe vor allen Dingen, dass mit dem November oder dann im Jahresend-Update dann auch der Datenstand aktueller ist, weil momentan arbeiten wir immer noch auf Daten von November 2023, also jetzt inzwischen fast ein Jahr alt. Und bin gespannt, was dann Orion sonst noch für tolle neue Funktionen mit sich bringt.
Ja, genau. Also ich meine, mittlerweile sind die auch dahin gekommen, dass sie versuchen, so ein paar mehr griffigere Namen zu geben. Und ich glaube, als wir aus Frankfurt zusammen aufgenommen haben vom Handelsblatt AI in Banking-Gipfel oder auch Bankengipfel, gab es ja gerade die News über Strawberry, das neue Modell, was ja jetzt einfach nur GPT-4o1 ist, also dieses Reasoning-Modell. Und ich glaube, Orion soll dann GPT-5 werden, was ja dann deutlich näher an AGI, also der Artificial General Intelligence sein soll, als an den bestehenden, noch trivialeren Modellen. Aber es sei mal dahingestellt, ob es vielleicht nicht einfach doch nur wieder ein Zwischenmodell ist. Tatsächlich habe ich gestern Abend gelesen, dass jetzt die Presseabteilung von OpenAI sogar denied hat, dass es dieses Jahr noch was Großes, Neues, Technologisches releasen wird und damit so ein bisschen gesagt hat, wahrscheinlich gibt es nicht. Wahrscheinlich warten sie aber einfach wieder ein ganz wichtiges anderes Presseevent von einem Wettbewerber ab und zünden es dann doch wieder. Also ich glaube schon, dass da noch was kommt, weil es gibt ganz, ganz viele Quellen, die sagen, dass die Wissenschaftler gerade bei OpenAI in einem Deployment-Status sind von einem großen neuen Modell. Und irgendwem ist sogar mal rausgerutscht, habe ich jetzt gelesen, ich glaube, es war auch auf Hugging Face, dass die ganzen Modelle bisher halt total günstig waren, ja. Günstig ist so zwischen 100 Millionen bis 250 Millionen Dollar pro Fall. Aber Orion soll dann wohl mindestens 1 Milliarde Euro Kosten verursacht haben. Ja. Sehr spannend.
Wo du sagst, lustige Namen, also dass man jetzt griffigere Namen nimmt. Ich finde nämlich den nächsten Namen sehr interessant, nämlich ein neues
Bildgenerierungsmodell.
Kästchen.
Let me help you, buddy.
Ja, ja, alles gut. Namens Red Panda und ein Shell, wer Böses dabei denkt. Rot und Panda, da muss ich zumindest ein klitzekleines bisschen an China denken. Jedenfalls soll dieses Modell, also ähnlich agiert wie ein Midjourney oder DALL-E, also Bilder generieren, aber soll vor allen Dingen so viel realistischer sein und so viel besser sein als alles das, was wir bisher gesehen haben. Und in der Tat, ich habe mir nur Beispiele angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob man es schon testen kann. Ja, auf Hugging Face kann man es, glaube ich, testen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Oder gibt es nur Samples? Die sehen jedenfalls richtig gut aus.
Na, ist das so was Ähnliches wie Hugging Face? Das ist Artificial Analysis. Die haben so ein eigenes System entwickelt, wie sie quasi zwischen den unterschiedlichen Konkurrenten die Modelle testen. Also es ist quasi das Hugging Face für Bildgenerierungsmodelle. Und nach diesen ersten Tests führt Red Panda tatsächlich diese Rangliste der textbasierten Bildgenerierung jetzt schon an, hat wohl eine Bewertung von 40 sogenannten Elo-Points, Vorsprung vor dem nächsten Konkurrenten. Und der nächste Konkurrent ist ja dieses aktuelle Modell Flux 1.1 Pro von Black Forest Labs, haben wir auch drüber gesprochen. Das ist das Modell, was der XAI, also Grok, füttert, was ja nicht so wahnsinnig viele ethische und moralische Bedenken hat. Also da kannst du ja wirklich alles machen. Da hattest du ja auch mir ganz cool rumgespielt. Oder diese ganzen schönen Memes von Elon Musk und Donald Trump, die sich wild knutschend in den Armen liegen, kommen daher, wenn sie nicht echt sind, man weiß es nicht. Aber dieses Artificial Analysis finde ich so ganz spannend, weil die haben dieses Elo-Point-System, was ursprünglich eigentlich für Schach entwickelt wurde, um so die Leistung von KI-Modellen objektiv zu vergleichen. Und das wird dabei angewendet. Und das ist natürlich bei Bildgenerierungsmodellen deutlich komplexer, als es bei Text ist. Aber Red Panda überzeugt wohl nicht nur in der Qualität, sondern vor allem in der Geschwindigkeit. Es braucht aktuell wohl 7 Sekunden im Durchschnitt pro Bild. Und der letzte Test von DALL-E, also das OpenAI-Modell, war 14 Sekunden. Also das ist doppelt so schnell wie eines der besten und meistgenutztesten Modelle. Aber also du hast den Namen angesprochen, ja, Red Panda, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist komplett offen, von welchem Unternehmen das entwickelt wurde und auch wann es auf den Markt kommt. Ja, ich glaube, die Verwendung, dass man es jetzt auf Artificial Analysis hochgeladen hat, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es bald eine offizielle Ankündigung und einen Launch gibt. Aber noch ist niemandem klar, woher das Ding überhaupt kommt und wer der Absender ist. Weil muss ja auch wissen, das kann ja nicht jeder irgendwie im Keller züchten, so ein Teil, weil so ein Bildgenerierungsmodell, das ist wahnsinnig komplex von der Parametrisierung im Training. Und das, also, wenn du nicht irgendwo mal eine 250 Milliarden Dollar rumliegen hast, kannst du das eigentlich nicht bauen. Und dazu fehlen aber dann blöderweise halt irgendwie auch noch die Chips von Nvidia und Co. Also da muss schon ein richtig großer Player dahinter stecken. Red Panda, wir werden sehen.
Genau, ich bin gespannt. Gerade beim Thema bildgenerierende AI, muss ich sagen, ist die Schlagzahl gefühlt noch größer als bei allen anderen LLMs, vor allen Dingen, was die Qualität betrifft. Ich sehe immer wieder Videos, auch von neuen Tools, wo ich so denke, wow, das ist immer schwieriger zu unterscheiden von echten ja, echten Bildern und Videos. Es gibt da tolle Tools. Ich muss sagen, bei meiner Familie, die hassen mich mittlerweile, weil ich ganz alte Familienfotos jetzt immer nehme und die quasi in neue Kontexte setze oder mit Video animieren lasse, was mitunter manchmal richtig gut, manchmal etwas spooky aussieht, to be honest. Aber ja, da passiert eine ganze Menge. Wir haben noch ein, zwei kleinere News mitgebracht oder ich in dem Fall. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab mal wieder einen kleinen Jailbreak oder Exploit bei ChatGPT, der inzwischen rausgepatcht ist. Also das ganze Thema war aktiv bis Juli. Und was hat man getan? In dem Fall waren es auch ehrlicherweise, naja, man kann fast sagen Wissenschaftler, also oder Forscher, die halt geguckt haben, wie kann man ChatGPT dazu bringen, Dinge zu tun, die ja eigentlich ausgeschlossen sind. Und man hat dort eine Lücke gefunden, indem man nämlich Hexcode eingesetzt hat als Prompt. Und ja, das war wohl erfolgreich. Zumindest konnte man halt, wie gesagt, ChatGPT, einige Dinge abverlangen, die sonst einfach so nicht möglich gewesen wäre. Ist interessant zu lesen, wir packen es in die Shownotes, ist aber inzwischen gepatcht. Das heißt, wer also irgendwie Schindluder treiben möchte, dem sei gesagt, nicht mehr möglich. Dann fand ich noch witzig oder interessant, dass GitHub Spark, GitHub kennt, glaube ich, der oder die eine oder andere da draußen, ist eine große Plattform, wo man letztendlich Code veröffentlicht, also eine Code-Plattform, die es ermöglicht, Entwicklern kollaborativ zu arbeiten und natürlich auch interessierten Einblicke in Code gibt. Und GitHub hat jetzt oder plant, ein Tool zu veröffentlichen namens Spark. Auch das ist interessant, da haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, das ganze Thema Entwicklung oder Softwareentwicklung, App-Entwicklung, also ich sage es mal weitläufig, wenn es darum geht, Programmcode zu erstellen, wird, glaube ich, immer automatisierter und vor allen Dingen immer mehr Menschen zugänglich. Also es gibt unzählige Tools mittlerweile, also man kann auch einfach ChatGPT ja schon bitten, kleine Programme zu schreiben. Also dieses typische Hello World ist, glaube ich, nicht mal eine Fingerübung für ChatGPT und ja, auch komplexere Themen. Also wenn ich heute eine Webseite programmieren müsste, ich wüsste, wo ich hingehen würde, um zu gucken, wie es geht. Und ja, jetzt ist auch GitHub mit Spark ins Rennen gegangen, was dazu führen soll, letztendlich ja Code besser zu schreiben, auch neuen Code zu erstellen. Und da gibt es auch einen interessanten Artikel bei T3N mit der entsprechenden ja, Headline KI statt Coden macht uns GitHub Spark alle zu Entwicklern. Und wenn man sich das durchliest, könnte man zu der Meinung kommen, ja. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber es zeigt, wo die Reise hingeht. Und komme nur noch zu einem Fun Fact und einem Tool. Das Thema Transkribierung nutzen wir auch immer wieder. Und manchmal kommen Dinge dabei raus, die nicht so ganz cool sind. Und es gibt einen Artikel auch auf T3N, nämlich dort hat man Gespräche zwischen Patienten und Ärzten transkribiert, also es kommt halt da zum Einsatz, also Gespräche einfach um eine gewisse Form der Sicherheit zu haben, was haben wir hier besprochen, und dieses Tool, was dort zum Einsatz kam, hat dazu geführt, dass absurde Dinge fantasiert wurden, und das war nicht ganz ungefährlich, weil dann im Transkript Sachen drinne stand, also Medikamente, die verabreicht werden sollen, die es gar nicht gibt. Das ist natürlich gefährlich, also wenn man so ein Transkript dann irgendwie nimmt und das dann beispielsweise ans Personal gibt nach dem Motto, das haben wir besprochen, ja, hast du alles, und dann auf einmal neue Medikamente drinne steht, die, also wie gesagt, die es nicht gibt, oder aber Dinge auch wirklich falsch dann wiedergegeben werden. Also auch hier sieht man, dass das Thema Fantasieren immer noch ein großes Thema und manchmal dazu führt, dass ja Menschen zu Schaden kommen. Ich habe auch ehrlicherweise Angst, dass irgendwann AI bei Routenplanern dann kommt, ja. Also das auf einmal du irgendwo hingelotst wirst, ja, weil dein Routenplaner so intelligent ist und glaubt, das wäre eine gute Abkürzung, da durch den See zu fahren. Wir werden sehen. Zwei Tools haben wir noch mitgebracht, wobei Tools ist gar nicht so, doch, kann man schon sagen. Also, ich finde es super, weil es gibt jetzt die Mac-App von Perplexity. Falls du sie noch nicht genutzt hast oder noch nicht installiert hast, funktioniert ziemlich gut. Also mit Hotkey, und man kann direkt loslegen und schreiben. Da kann man sich offiziell im Mac-Store runterladen und mit seinem Account verknüpfen. Und die Designer unter uns werden uns dafür hassen, dass wir es erwähnen, weil es gibt ja richtige Designer, die halt mit Photoshop und Co. arbeiten. Und wenn sie das Wort Canva hören, dann zucken sie zusammen und liegen in der Embryonalstellung unter dem Schreibtisch. Und Canva hat jetzt sein Tool für mich Pseudo-Designer weiter aufgebaut, nämlich um eine AI-Funktion. Das heißt, man kann jetzt in Canva Bildausschnitte erweitern, man kann Bilder generieren, Texte generieren, ganze Templates, glaube ich, bauen inzwischen. Ja, es ist nice to have. Wie gesagt, sorry an alle Designer da draußen und schön, dass es euch gibt. Ja.
Noch. Wollte er hinzufügen.
Ja, sonst ich habe sonst nichts mehr.
Ich auch nicht. Machen wir es kurz und schmerzlos. Hat Spaß gemacht, mein Lieber. Das war heute eine reine News-Folge. Mal gucken, was wir die nächsten Wochen noch so vorhaben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr reingehört habt. Wäre ganz toll, wenn ihr uns einen Daumen hoch irgendwo da lasst, entweder auf LinkedIn, wo wir wahrscheinlich dann irgendwie morgen, übermorgen die Folge dann auch nochmal ein bisschen promoten werden. Vor allem aber tatsächlich auch in den Spotify oder Podcast-Player eurer Wahl. Wir wissen mittlerweile, dass ganz viele auch Apple Podcast nutzen. Du ja, glaube ich, auch als favorisierten Player. Da wäre es ganz toll, einfach eine kurze Bewertung oder zumindest mal eine 5-Sterne-Klick zu machen. Das hilft uns nämlich auch, besser und weiter ausgespielt zu werden. Ansonsten würde ich sagen, Happy Halloween und bis bald.
Bis bald.